Es ist schon mehrfach angeklungen worden, dass in den letzten Jahren eine deutliche Entwicklung in unserem therapeutischen Armamentarium stattgefunden hat. Interferon vor ungefähr 15 Jahren das einzige Mittel. Dann kam eben das erste Nukleosid-Analogon Ende der 90er Jahre, das eine deutliche Veränderung in unseren Therapiegewohnheiten nach sich gezogen hat. Und dann in rascher Folge, getrieben natürlich auch durch die Resistenzentwicklungen, die man bald gesehen hat, andere Nukleosid- bzw. Nukleotid-Analoga. Und dazwischen war dann noch der Ersatz des Standardinterferons durch das einmal pro Woche zu applizierende pegylierte Interferon. Wir haben also heute eine ganze Reihe von Substanzen als Behandlungsmöglichkeiten vor uns. Professor Schöninger hat Ihnen schon gesagt, dass man eine Therapieentscheidung prinzipiell zwischen den Interferonen und den Nicht-Interferonen wählen soll. Und wenn man sich für die Nukleosid-Analoga entscheidet, wie was heute häufig der Fall ist, dann stehen eine ganze Reihe dieser Substanzen zur Verfügung. Unabhängig davon, welche Substanz, Interferon, Nicht-Interferon und innerhalb der Nukleosid-Analoga man wählt, wir können schon sagen, dass all diese Substanzen etwas Gutes tun. Wenn man sich nur auf die HPV-DNA-Veränderung unter dem Einsatz antiviraler Agenzien konzentriert, so sieht man, dass eine HPV-DNA-Negativierung, und das ist ein positiver, ein guter prognostischer Parameter, sowohl für die HPE-Antigen-positiven als auch für die HPE-Antigen-negativen Patienten deutlich besser ist als eine Behandlung mit einem Placebo-Präparat. Die HPE-Antigen-negativen Patienten haben noch einen größeren Vorteil, weil ihre primäre Ausgangsviruslast niedriger ist als die der HPE-Antigen-positiven und daher leichter unter all diesen antiviralen Substanzen zur HPV-DNA-Negativierung gebracht werden können. Dieser virologische Erfolg äußert sich dann auch in einem gegenüber der Placebo-Behandlung deutlich erhöhten biochemischen Erfolg. Die Rate der Normalisierung der Transaminasen ist also deutlich höher bei den behandelten Gruppen. Und das ist ja das eigentliche Wesentliche, das äußert sich auch in einer deutlich verbesserten oder deutlich häufigeren Verbesserung der histologischen Veränderung in der Leber. Wo alle Präparate eigentlich noch immer sehr schwach sind, ist das Ziel, das Hepatitis B-Virus tatsächlich aus dem Körper zu eliminieren. Es geht vielleicht etwas besser, was den Verlust des HPE-Antigens betrifft. Hier können die antiviralen Agenzien gegenüber Placebo eine doch deutliche Verbesserung, wenn auch nicht ideale Situation, herstellen. Jedoch in dem eigentlichen Therapieziel Verlust des HPS-Antigens, da sind wir nicht sehr viel besser als eine Placebo-Behandlung. Das heißt, es gelingt mit diesen Therapien zwar die Aktivität der Virusreplikation zu reduzieren, damit auch die entzündliche Aktivität zu reduzieren, damit auch die Fibrose-Progression zu reduzieren, aber das Virus zu eliminieren, das kommt nur sehr, sehr selten vor. Und jetzt sind wir schon in einem der Nachteile der häufig verwendeten Nukleoside, das ist die Entwicklung einer antiviralen Resistenz. Das trifft im Laufe der Behandlungsjahre zwar nicht für das Interferon und pegyliertes Interferon zu, aber wenn Sie hier eine Zusammenstellung für das Lamivudin sehen, so findet man nach einem Jahr Lamivudin-Therapie bereits bei 25% der somit behandelten Patienten Lamivudin-resistente Hepatitis B-Virus-Stämme, gefolgt natürlich auch von einem Anstieg der Transaminasen und der Viremie. Und wenn man die Behandlung weiter fortsetzt, so steigt dramatisch die Anzahl der Resistenzen, die man finden kann, an. Und nach 4 Jahren Therapie mit Lamivudin muss man mit 2/3 Resistenten einer resistenten HPV-Viruspopulation rechnen. Das zweite Präparat, das auf den Markt gekommen ist, ein Nukleotid-Analogon, das Adefovir, Dipivoxil, hat diesbezüglich ein deutlich besseres Profil, aber noch immer ist es so, dass im Laufe der Jahre sich Resistenzen akkumulieren und nach 5 Therapiejahren ist eine Resistenzwahrscheinlichkeit von circa 1/3 zu erwarten. Das ist insofern von Bedeutung, da ja doch unsere derzeitige Strategie der antiviralen Medikation mit Nukleosid-Analoga in Richtung einer Dauertherapie, einer langzeitoralen Therapie geht. Für die neueren Nukleosid-Analoga, für das Entecavir und das Tenofovir, schaut die Situation aber deutlich besser aus. Hier gibt es nur marginale Resistenzentwicklungen nach 2 bis 3 Jahren, sodass also hier eine Hoffnung auftritt, dass hier eine Verbesserung dieser Problematik nun greifbar ist. Und hier trifft auf dann auch die Frage, die gestellt worden ist, da ist der Begriff der genetischen Barriere zu. Wie kann man das Entstehen oder das Auftauchen von resistenten Viren erkennen? Nun, zum allerersten kann es natürlich dann, muss es immer wieder dann suspiziert werden, wenn es zu einer klinischen Verschlechterung im Gesundheitszustand des Patienten kommt oder wenn man bei einer der Routinekontrollen eine Erhöhung der Transaminasen feststellt oder wenn man bei ebenfalls routinemäßigen HPV-DNA-Monitoring einen Anstieg der HPV-DNA und zwar über eine 10er-Potenz über den vom Patienten erreichten Nadir, den niedrigsten Spiegel der HPV-DNA, erkennen kann. Gelegentlich kann man natürlich auch eher proaktiv nach dem Auftreten von Resistenzmutationen suchen. Man weiß ja, welche Mutationen zu erwarten sind. Und dann kann man sogar im Serum von Patienten, die noch keine klinischen Anzeichen einer sich entwickelnden Resistenz, diese Resistenzmutationen finden und kann praktisch damit rechnen, dass in den darauffolgenden Monaten einer fortgesetzten Therapie dann auch klinisch die Resistenz manifest wird. Wie funktioniert so eine Resistenz? Hier am Beispiel der ersten und bestbeschriebenen Situation mit dem Lamivudin beschrieben. Das ist die sogenannte YMDD-Mutation der HPV-Polymerase. Hier haben wir die Polypeptidkette der Polymerase, an die sich dann die HPV-DNA anlagert und durch die sie dann repliziert wird. Das ist der Normalfall. An dieses Enzymzentrum kann sich eben das Nukleosid analogan binden und diese Bindung führt dazu, dass es zu einer Inhibition der HPV-Polymerase kommt und damit auch zu einer Inhibition der HPV-Vermehrung. Dieses aktive Enzymzentrum kann nun mutieren unter dem Druck, unter dem Selektionsdruck. Und zwar ist die typische Mutation, dass dieses Methionin durch ein Valin ersetzt wird. Welche Folgen hat das? Einerseits hat dieses nun veränderte aktive Zentrum eine reduzierte Affinität zu HPV-DNA und damit kommt es durch diese Mutation auch zu einer verminderten Replikation des HPV-Virus, das ist das Positive, aber andererseits ist auch das Lamivudin, das man als antivirale Substanz einsetzt und das sich hier anbinden sollte, ebenfalls dazu nur mehr schwach in der Lage, sodass als Nettoeffekt gegenüber dem Wildtyp eine deutlich wieder feststellbare Virusvermehrung unter Lamivudin eintritt. Das ist das Musterbeispiel dieser HPV-Polymerasen. Es gibt in der Zwischenzeit jedoch wesentlich mehr dieser Mechanismen, die entdeckt worden sind, die an unterschiedlichen Domänen des HPV-DNA-Gens lokalisiert sind. Und wir kennen auch die typischen Mutationen, wie sie gegen die einzeln eingesetzten Nukleoside zu beobachten sind. Sie werden meistens mit einer fortlaufenden Nummer, die die Stellung der Aminosäure im HPV-Genom, in der Polymerasen-Genom bezeichnet und wo die Aminosäure des Wildtypes vorangestellt ist und die ersetzte und die mutierte Aminosäure dann nachgestellt wird, bezeichnet. Wir kennen also jetzt eine ganze Reihe dieser HPV-Resistenzmutanten. Warum kommt es überhaupt zum Auftreten dieser Mutationen? Warum ist das HPV-Virus so mutationsfreudig? Das hat mehrere Ursachen. Einerseits ist die HPV-eigene Polymerase eine sehr irrtumsanfällige Polymerase. Sie macht einen Haufen von Fehlern beim Ablesen. Zweitens fehlt dieser viruseigenen Polymerase ein sogenanntes endogenes Proofreading-Fähigkeit. Das heißt, zum Unterschied von unseren eigenen körpereigenen Polymerasen, die ja jede Vermehrung der DNA noch einmal überprüfen, ob sie korrekt stattgefunden hat, kann die HPV-DNA-Polymerase das nicht, sondern sie lässt also viele, viele Fehler zu. Das sind die viruseigenen Gründe, aber es gibt noch ganz andere Gründe, und das ist die schiere Größe oder schiere Rapidität der Replikation, die bei der HPV, beim HPV-Virus zu verzeichnen ist. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass pro Tag ca. 10 hoch 11 neue Hepatitis B-Viren gebildet werden, sodass mit großer Leichtigkeit jede einzelne Stelle in den nur 3200 Kilobasen großen HPV-Genom pro Tag mutiert werden kann, sodass also eine ganze Fülle von neuen Mutationen jeden Tag auftreten kann. Dieses Schlagwort ist schon gefallen, no virus, no mutations. Das ergibt sich ganz einfach aus der Überlegung, wenn es uns gelingt, die massive Replikationsfähigkeit des Hepatitis B-Virus zu unterdrücken, nach dem Motto, es massiv und frühzeitig zu hemmen und die Replikation auf ein Mindestmaß oder auf möglichst null heruntergesetzt wird, dann können auch, weil kein Virus da ist, das sich repliziert, auch in diesem Augenblick keine neuen Mutationen auftreten. Und hier ist es also von Vorteil, antivirale Medikamente einzusetzen, die eine sogenannte hohe antivirale Potenz aufweisen. Wie wichtig dieses Prinzip ist, möglichst effizient die HPV-DNA-Replikation zu hemmen, zeigt dieses Tier, das ja schon einmal heute Abend gezeigt worden ist. Nämlich, es zeigt eben den Zusammenhang zwischen der schnellen Hemmung der HPV-DNA hier zum Zeitpunkt 24 Wochen, also ein halbes Jahr nach Therapiebeginn, in Korrelation zum Auftreten von Resistenzmutationen zum Zeitpunkt 104 Wochen nach Therapie. Das heißt, je effektiver die primäre Reduktion der Viruslast gelungen ist, desto niedriger sind auch die viel später zu verzeichneten Mutationen, Resistenzmutationen. Ist es nicht gelungen, innerhalb einer kurzen Zeit die Viruslast deutlich zu reduzieren, bleibt also eine große Virusmenge noch persistieren, so kann sich die eben vermehren und Anlass zu Mutationen geben, dann ist es unausweichlich, dass Wochen oder Monate später dann auch eine sehr bedeutende Anzahl von Resistenzen festzustellen ist. Und das ist nicht nur für das Lamivudin festgestellt worden, sondern es ist auch für das Adefovir in sehr ähnlichem Maße gezeigt worden. Das heißt, es ist wichtig, die Viruslast, die Virusreplikation möglichst effektiv und frühzeitig zu reduzieren. Und hier ist null Virus im Blut nicht nachweisbar, wesentlich besser als eine geringe Virusmenge. Die uns zur Verfügung stehenden antiviralen Substanzen unterscheiden sich nun in dieser antiviralen Potenz. Die primären Substanzen, das war eben das Lamivudin und das Adefovir, haben eine relativ niedrige antivirale Potenz aufgewiesen, und die moderneren Zweitgenerationssubstanzen, Telbivudin, Entecavir, Tenofovir, haben jetzt eine wesentlich höhere antivirale Potenz. So wichtig die antivirale Potenz aber auch ist, hier kommt der Begriff der genetischen Barriere dazu. Diese antivirale Potenz ist nur ein Teil der Gleichung. Die genetische Barriere ist mindestens genauso wichtig. Was versteht man darunter? Man versteht darunter schlicht und einfach die Anzahl der Mutationen, die im HBV-DNA-Polymerase-Gen sich ansammeln müssen, damit die Polymerase resistent oder das Virus resistent wird. Und gegen die ursprünglichen Substanzen, gegen das Lamivudin und das Adefovir, da ist oft nur eine einzige entscheidende Mutation im HBV-Genom notwendig, hier eine der klassischen Mutationen, die das Lamivudin dann unwirksam macht, und schon hat das Virus eine Resistenz entwickelt. Wie kann man dem prinzipiell begegnen? Man könnte dem begegnen, indem man von vornherein nicht mit einer Medikation behandelt, sondern zumindest mit zwei verschiedenen antiviralen Substanzen, die alle eine niedrige genetische Barriere aufweisen, die also nur eine einzige Mutation zu akquirieren brauchen, um nicht mehr funktionsfähig zu sein, dann kann man dieses Risiko etwas reduzieren. Wir sind aber Gott sei Dank heute nicht gezwungen, diesen primären Behandlungsweg, indem wir zwei unterschiedliche antivirale Substanzen geben müssen, zu beschreiten, da die Entwicklung fortgeschritten ist und uns Substanzen beschert hat, die eine sogenannte hohe genetische Barriere aufweisen. Das ist das Entecavir und das ist das Tenofovir als Beispiel. Und das Entecavir braucht zum Beispiel drei Mutationen. Es müssen drei Mutationen gleichzeitig in der HBV-Polymerase auftreten, damit das Entecavir nicht mehr effektiv wird. Also das sind hier diese Mutationen, die üblicherweise zu sehen sind. Es muss diese Mutation vorhanden sein, es muss eine zweite bekannte Mutation vorhanden sein und eine dieser drei Mutationen in der HBV-DNA auftreten, damit Entecavir nicht mehr wirksam wird. Das heißt, es ist nicht alles nur die antivirale Potenz, sondern es ist auch die genetische Barriere wichtig. Wir haben also Substanzen, die zwar potent sind, das Lamivudin, aber eine niedrige genetische Barriere aufweisen und damit hohe Raten an Resistenzen haben. Wir haben das Entecavir, die sind potent und haben zusätzlich eine hohe genetische Barriere und damit resultieren sehr niedrige Resistenzraten. Genetische Barriere ist also das zweite Unbekannte oder die zweite Variable in der Gleichung. Und wir sollten daher Substanzen verwenden, die eine hohe antivirale Potenz und eine hohe genetische Barriere aufweisen. Eine Komplikation gibt es trotzdem noch, und das ist, dass manche der Mutationen, die eine Resistenz gegen ein Antinukleosid bewirken, dann auch eine Resistenz gegen ein anderes Antinukleosid erleichtern. Klassisches Beispiel, die häufigste Lamivudin-Resistenz M204V ist auch eine der Mutationen, eine der drei Mutationen, die vorliegen muss, dass das Entecavir nicht mehr wirksam ist. Daher muss man sich also heutzutage bei Therapiebeginn durchaus überlegen, mit welcher dieser Substanzen man beginnt, um sich nicht später einen Umstieg auf eine andere Substanz durch diese Kreuzresistenzprofile zu verunmöglichen. Und wenn man nicht aufpasst in der Resistenzentwicklung, dann kann das passieren, was in diesem Fallbericht auch gezeigt worden ist, wo also sequenziell verschiedene antivirale Substanzen eingesetzt worden sind. Und die Viren, die dieser Patient dann selektiert hat, haben immer wieder eine der Resistenzen mehr akkumuliert, sodass schlussendlich nach einigen Jahren Therapie eine Multidrug-Resistance aufgetreten ist. Ein Zustand, den wir eigentlich natürlich nicht haben wollen und den es gilt zu vermeiden. Wie können wir es vermeiden? Wir können es vermeiden, indem wir uns Gedanken machen, auf welche Spieler oder welche Gegenspieler hier aktiv sind. Das ist zum ersten Mal der Patient, der ganz einen entscheidenden Einfluss auf die Entstehung der Resistenzen hat, indem er Therapie adherent ist oder nicht compliant ist. Je besser der Patient die Therapie verträgt und je besser der und genauer der Patient die Therapie auch einhält und einnimmt, desto besser und schneller wird das HPV-Virus in seiner Replikation gehemmt und desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mutiert. Aber auch die Ärzte sind hier gefordert. Sie sind eben jene, die das optimale Therapieregime auswählen und die natürlich auch den Patienten beraten und ihn motivieren, die Medikamente genauso wie vorgeschrieben auch einzunehmen. Und schlussendlich ist der dritte Gegenspieler in diesem Spiel natürlich die Pharmakokinetik und der Wirkmechanismus der antiviralen Substanzen, wobei, wie gesagt, unser Ziel sein muss, eine Substanz mit sehr hoher antiviraler Potenz und einer Substanz mit hoher genetischer Barriere zu wählen, die aber gleichzeitig natürlich auch eine gute Verträglichkeit aufweisen muss, denn die gute Verträglichkeit koppelt sich sofort wieder zurück an die Adhärenz des Patienten, an die Compliance des Patienten. Welche Strategien können wir also zusammenfassend entwickeln, um Resistenzen zu vermeiden? Die erste Strategie ist eine ganz triviale. Wir sollten tatsächlich nur jene Patienten behandeln, die eine Indikation für eine Hepatitis B-Virus-Therapie haben und nicht jene behandeln, die als gesunde Carrier in der immuntoleranten Phase wahrscheinlich 40 Jahre keine Hepatitis B-Aktivität oder entzündliche Aktivität in der Leber aufweisen. Diese sollten nicht behandelt werden. Wenn man behandelt, wenn die Therapie steht, dann sollte man eine hohe virale, antivirale Potenz anstreben und maximale Virussuppression erreichen. Wir sind heute der Meinung, dass man mit einer Monotherapie, mit Lamivudin oder auch Adefo, wir als erste Therapie nicht mehr beginnen sollen, sondern eigentlich beginnen sollen mit einer hochwirksamen Therapie mit Entecavir oder mit Tenofovir, um möglichst rasch die HPV-DNA zu reduzieren und auch die Entstehungswahrscheinlichkeit von Resistenzen zu reduzieren. Wir glauben, dass es wichtig ist, dass wir die genetische Barriere der Substanzen berücksichtigen müssen. Das heißt, wir sollten Substanzen wählen, wo zumindest 2 oder 3 Mutationen notwendig sind, damit sie unwirksam werden. Wir sollten auch, und das ist auch eine wesentliche Erkenntnis der letzten Jahre, nicht den Fehler verfallen, eine der Substanzen in Monotherapie nach der anderen zu geben, sondern eher gleichzeitig zu geben, da wir wissen, dass eine sequentielle Monotherapie nur multiresistente Virustypen selektiert. Und ganz wesentlich ist der letzte Punkt dieser Zusammenfassung, dass es für eine erfolgreiche Therapie der Hepatitis B-Virusinfektion notwendig ist, ein sehr engmaschiges 3- bis 6-monatiges Monitoring inklusive HPV-DNA-Quantifizierung im Serum durchzuführen, denn ohne diese Information ist heute die Therapie nicht optimal zu gestalten. Vielen Dank.